Da haben wir erst Hilfe geleistet und dann habe ich gesehen, wie er keine Luft mehr kriegt und Schaum aus dem Mund kommt und seine Augen nach hinten verdreht sind. Das war ein Albtraum.
Das war der Moment, in dem Tahir Özbek starb. Er wurde bei einem Racheakt kaltblütig erschossen. Sein Vergehen, er hatte sich vor einer Disco mit den Hells Angels angelegt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es geht in dieser Folge um den Mord der Hells Angels an Tahir Özbek. Der Tat war eine Messerstecherei vorausgegangen. Und vor mir sitzt jemand, der sowohl bei dem Mord dabei war, als auch bei der Messerstecherei verletzt wurde. 7 Jahre Haft hat er hinter sich. Kasral Sagaran, er ist ein Aussteiger. Herzlich willkommen im Verhör, im zweiten. Und schön, dass Sie beim zweiten Mal auch der Vorladung gefolgt sind.
Danke.
Ich kenne keine Journalisten, die sich so gut mit diesem Fall, den wir gleich besprechen, und so intensiv damit beschäftigt haben wie ihr beide. Herzlich willkommen, Thomas Heise, Klaas Meyer-Heuer.
Ja, hallo.
Lasst uns mal schauen, was da genau passiert ist. Diesem Mord war eine Geschichte vor einer Disco vorausgegangen, das Traffic. Was war da los?
Es gab eine Auseinandersetzung vor der Tür, also bei dem Traffic an der Tür. Das war eine Schratterei, die zwischen ein paar Mitgliedern aus dem Charter, aus dem ich stammte, inklusive mir, und 4, 5 Leuten aus dem Umfeld des späteren Opfers stattgefunden hat, die dann später in einer Messersticherei eskaliert ist mit ein paar Verletzten auf beiden Seiten, Messerstichen auf unserer Seite, Brüchen und kaputten Augen, also kaputtgeschlagene Menschen auf der anderen Seite.
Aber warum ist es überhaupt losgegangen? Warum ist da so gleich brutal gekämpft worden? Worum ging es da?
Das Traffic ist ja ein Laden, das ist sozusagen in Sichtweite des Fernsehturms. Es ist sozusagen mitten in Berlin, mitten in der Hauptstadt, mitten in Ostberlin, kann ich auch dazu sagen, als alter Ostberliner. Und das war ein Laden, der ja auch jemand zugeordnet wurde bei euch.
Genau.
Ne?
Also der Bezug an sich zu dem Laden war halt der Bruder von dem Prospekt bei uns, der Ismail Syrer, dessen Bruder Jakob Syrer dort damals stiller Teilhaber war. Und somit hatten wir, also der Club, überhaupt Bezug zu der Diskothek.
War das ein Angel-Club, kann man das sagen? Oder?
Nee, das war einfach stiller Teilhaber und somit hat man Bezug. Man ist auch nicht überall reingekommen, weil viele Türen einfach gesagt haben, jetzt Angel und sowas möchten wir nicht, aufgrund des Polizeidrucks, der auch herrschte. Mhm. Und dadurch war das dann halt eine Anlaufstelle, Diskothek, die man dann ohne Komplikationen betreten konnte, ja, einfach mal so nett so auszudrücken. Von daher war da überhaupt dieser Bezug deswegen.
Ja. Aber eigentlich wart ihr nur da und wart Gäste, ne? Ihr habt da gefeiert. Ihr wart jetzt nicht die Türsteher, das müsste man mal sagen.
Richtig. Wir waren nicht die Türsteher, die Tür haben wir nicht gemacht. Mhm. Wir waren dort einfach als Gäste. Ich bin überhaupt kein Partygänger. Das hat sich damals aus dem Abend so ergeben. Ein paar Jungs haben da gefeiert oder waren da. Wir sind dann hin, wollten uns den Laden anschauen. Und im Zuge der ganzen des Abends, 2, 3 Stunden waren das, gab es eine Auseinandersetzung an der Tür unten.
Worum ging es da?
Einlass, klassisch. Diskothek, zu betrunken, nicht reingelassen, Krawall wollen wir nicht. Und die wollten es nicht akzeptieren, in dem Fall Tahir Özbek. Später, damals wusste ich nicht, ich kannte ihn nicht.
Tahir Özbek war ein polizeibekannter Intensivtäter. Er galt als Sympathisant der Bandidos. Mit dem Präsidenten der Hells Angels, Kadir Pardir, hatte er immer wieder Auseinandersetzungen. Am 10. Januar 2014 eskalierte der Konflikt. Tahir Özbek wurde im Wettbüro Expect mit 8 Schüssen hingerichtet. Das war die Rache der Hells Angels. Der Auslöser war Monate zuvor die Prügelei in der Disco Traffic. In der ganzen Zeit verfolgt auch die Polizei die Eskalation zwischen Tahir Özbek und Kadir Pardir mit. Die Beamten überwachen die Telefone. Telekommunikationsüberwachung ist der Fachbegriff, abgekürzt TKÜ.
Das ist dann eskaliert zu einer, da ist keine Stecherei, aber es gab so ein Gerangel.
Aber die waren an der Tür.
Wollten rein, genau, Tahir Özbek und seine Freunde und die Türsteher. Es gab einen Gerangel, die haben dann über Funkgerät Bescheid gegeben, dass es da Probleme gibt, sie bräuchten mehr Jungs zur Unterstützung. Dann sind 2 Jungs aus der Diskothek runtergerannt und der Ismail Syrer, ich war ja mit ihm dort, oder stand mit ihm in dem Augenblick, hat das gesehen und ist gleich mit runter, weil er sich natürlich verpflichtet fühlte, sein Bruders Diskothek in Anführungsstrichen, sich damit so einzuwerfen. Mhm. Und ist dann runter. Wir sind natürlich gleich mit als Club, 2, 3 Mann runter. Und da war schon die ganze Situation so, dass eine Traube war, Diskussion, hin und her Geschubse. Und Rami war damals ein Member bei uns, Araber, der mit uns da war, der ist dann runter, der kannte die irgendwie und hat dann da irgendwie schlichtend versucht, das zu klären. Und ja. Hat gesagt, ey, beruhigt euch, ich kenne euch doch, der kannte irgendwie Tahir, der kam auch so aus dem Kiez, ich kannte ihn nicht, aber die kannten sich. Hat dann der Rami mit dem Tahir geredet, beruhigt dich, was soll das, ein bisschen also türkisch-arabisch, so ein bisschen sich kommuniziert, verstanden. Und dann hat sich das beruhigt, das Ganze. Die Türsteher konnten zurück, wir haben mit denen gesprochen, die haben auch gesagt, tut uns leid, wir wussten nicht, wem die Tür hier oder Zugehörigkeit des Clubs ist. Und dann aus dem Nichts heraus, als eigentlich so gut wie alle umdrehen wollten und rausgehen wollten, beziehungsweise wieder hochgehen wollten und die wollten ihren Weg gehen, schrie der Bruder Ismail Syrer, also der Bruder von dem stillen Teilhaber, ich fick euch, ihr Hurensöhne. Keine Ahnung, was mit ihm los war, er wollte wahrscheinlich nochmal einen Dicken markieren und daraufhin ist das komplett eskaliert. Die haben sich das nicht gefallen gelassen, sind dann gleich los. Massenschlägerei, also weiß nicht, 7, 8 gegen 5, 6 so ungefähr, war eine Massenschlägerei, alle aufeinander, es wurde durcheinander gestochen, also von deren Seite aus, so wie ich mitbekommen habe. Und ich wurde verletzt, indem ich habe einen Stich unter die Kniescheibe bekommen, konnte gar nicht großartig viel machen, ich bin dann gleich umgeknickt, lag auf dem Boden.
Aber wie kam das dazu?
Kann ich nicht mehr, ging ganz schnell, kann ich gar nicht mehr beschreiben.
Das ist ja diese typische Imponiergehabe und Machtgehabe irgendwie.
Genau.
Wer geht jetzt einen Schritt zurück?
Den Schwanz ein.
Und wer geht nicht einen Schritt zurück?
Richtig.
Und wie tierreich im Grunde.
Ja, oder die Abteilung Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, muss man einfach mal so sagen.
Ja.
Das ist ja kein Milieu, wo man als Normalsterblicher, also weiß nicht, Klaas, warst du da schon öfter in der Diskothek? Also ich nicht, ich kannte die nur aus Polizeiberichten.
Ich habe da einmal gedreht, da war aber dann die Wahlkampfparty von der AfD nach der Bundestagswahl.
Ja, das hab ich
ja gesehen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Genau, Pack verträgt sich und Pack feiert da auch.
Ja. Die Verbindung musste man da irgendwann mal klären, was der Verbindung ist.
Und es war sogar ein Polizist dabei, glaube ich, ne, bei der Auseinandersetzung.
Genau, also die Gruppe um Tahir Özbek, da war auch ein Bereitschaftspolizist dabei.
Genau, das hat sich später
ausgedrückt. Das war uns aber natürlich Gruppe? Nicht bekannt. Gehörte die irgendeinem
das
Club?
Das waren Jungs aus dem Kiez, die kannten sich, das waren Freunde, das war keine Gang oder so, oder irgendwie mit Milieugrößen, das waren Jungs, die kannten sich, die waren in der Gruppe zusammen und haben dann zusammen gestanden, was ja auch vollkommen okay ist, und haben sich dann auch der Situation gestellt. Ist halt unschön eskaliert, Leute wurden verletzt, wir als wohl als auch die anderen. Polizei kam, wir sind dann abgehauen, ich bin ins Krankenhaus gekommen, in Wedding damals, ins Jüdische.
Waren Sie schwer verletzt?
Ja, ich konnte nicht mehr laufen, aber das war jetzt nicht dramatisch, das wird genäht. Ich bin an dem Tag auch gleich nach Hause gegangen. Ich konnte halt lange nicht laufen. War okay, das gehört dazu. Für mich war das jetzt nicht mega schlimm. So, es war keine schwerwiegende Verletzung, die mich jetzt irgendwie lebenslang eingeschränkt hat. Und darauf basierte der ganze Beef, der ganze Stress, der ganze Streit, weil von uns Leute verletzt wurden, nicht zu wenig. Tahir Özbek bekannter war, der auch eine Vorgeschichte mit Pardi hatte. Die hatten sich irgendwie früher schon mal in den Konflikt. Ja. Und das
nochmal,
weiß.
Wer ist Kadir Pardi? Weil
Kadir Pardi ist der Präsident.
Aus der ersten Folge.
Genau, richtig. Ja. Wie gesagt, das ist der Präsident von unserem Charter. Mhm. Relative Milieugröße damals gewesen, nach wie vor heute auch. Und der war halt so der Kontrahent oder beziehungsweise die Gegenpartei von Tahir Özbek damals. Mhm. Die hatten sich vorher schon ganz oft in den Flicken gehabt, also Streit gehabt, und das war dann so das Fass, was halt überlaufen lassen. Ist natürlich ein bisschen was danach noch viel, das sind 3-4 Monate dazwischen, als die Tat dann passiert ist, also die andere Tat, wo er dann zu Tode gekommen ist, da sind noch viele Dinge passiert, die es halt wirklich zur Eskalation gebracht.
Genau, das muss man in Ruhe
erklären. Genau, das muss man in Ruhe erklären, was es dann so dazu gebracht hat, dass er dann getötet wurde, aber das war die Vorgeschichte. Ja. Was da los war.
Man sollte vielleicht einmal auch Tahir Özbek charakterisieren. Also Tahir Özbek ist so wie Kadir Pardir da im Wedding auf.
Den sieht man da oben auch. Das ist der Herr, der diesen Mittelfinger hat.
Genau. Also der kommt aus dem gleichen Kiez wie Kadir Pardir, so aus dem Bereich Reinickendorf-Wedding. So, und war ein absoluter Gewalttäter. Wir haben später mal mit seiner Mutter gesprochen. Thomas hat sie interviewt. Die hat so ganz lieb von ihrem Sohn gesprochen, aber der war ein richtig schlimmer Finger.
Vor meinem Sohn zum Muttertag, vor 5 Jahren, hat er mir das gemalt und als Überraschung überreicht.
Was steht da drauf?
Mein geliebter Mama.
Also der hat auch, in den Akten steht, der hat mal eine alte Oma überfallen, die schon behindert war. Also der hat Raubüberfälle gemacht auf alte Menschen. Der hat andere Leute abgezogen. Der hat von sich gesagt, ich bin hier der Stärkste im Kiez, nur ich darf hier Drogen verkaufen. Also Tahir Özbek war charakterlich sehr interessant, ähnlich strukturiert wie Kadir Pardir. Also das steht auch im späteren Urteil drin. Beide extrem selbstbewusst, beide stur und beide rücksichtslos bis zum Äußersten.
Begriff ist ja gefallen, dissoziales Alpha-Tier. Beide. Also dissoziale Affektiere wurden beide benannt. Also so Özbek sowie auch Pardie damals vom Gericht. Das ist beide vom selben Schlag waren. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum keiner dann zurückgegangen ist und das dann so
warum das so eskaliert ist. Ja, genau.
Und Tahir Özbek hatte auch eine Rocker-Vergangenheit. Ja. Also Tahir Özbek war zu der Zeit, als Kadir Pardia bei den Bandidos war, war Tahir Özbek in einem Supporter-Club der Bandidos bei den Chicanos.
Und daher kannten die sich wahrscheinlich genau. auch.
Er war aber nicht Supporter für Kadirs Bandido-Chapter, sondern für eine andere Gruppierung. Kadir und Tahir mochten sich schon zu Bandido-Zeiten nicht.
Genau. Das waren die Chicanos, waren auch in Berlin. Die waren noch.
Nee, Chicanos gab es ja überall. Chicanos war ja traditionell ein
Supporter. Mir fallen die nur in Eberswalde ein, weil die ja irgendwie.
Die gab es auch in Berlin City, also vor Centro hat auch Chicanos gehabt.
Ja, mir fallen die in Eberswalde ein, weil die ja in Eberswalde waren, die, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, 9 Leute. Von denen hatten irgendwie 7 keinen Führerschein, also auch keinen Moped-Führerschein. Und einer hatte überhaupt ein Motorrad. Also wie man sich da Motorradclub nennen konnte. Ich weiß gar nicht, ob Tahir Özbek ein Motorrad hatte.
Hatten Sie eins?
Ich hatte eins, eine Virot, eine silberne, die später dann im Zuge des Vereinsverbotes eingezogen wurde vom Staat.
Ach, die ist auch weg?
Ja, die ist weg, ja. Die ist im Aservatenkammer irgendwo.
Was ist denn Verbrecherisches an einem Motorrad? Also,
nee, es wird dann als, der Verein wurde verboten und somit als kriminell auch eingestuft. Mhm. Und damit hat man gesagt, alle Personen, die in Bezug zu dem Club haben, wird geprüft, welche Eigentümer oder welche Dinge sie besitzen, ob sie mit kriminellen Geldern erwirtschaftet wurden. Und da hat man gesagt, das Motorrad wurde eventuell aus kriminellen Geldern erwirtschaftet und ist somit auch Clubbezug oder irgendwie so.
Ist auch
ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wie sie das argumentieren.
Ja, ist es auch Club-Eigentum
dann? Genau, wird dann, genau, es wird dann so als wird dann so ausgelegt. Ich bin jetzt kein Jurist, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen anders formuliert. Auf jeden Fall so habe ich es in Erinnerung und dann haben sie es einkassiert. Es stand auch an dem Tag, muss ich dazu sagen, auf dem Gelände und somit war es dann relativ einfach für die einfach einzukassieren. Ja. 8 Mille sind dann einmal mal weg gewesen, 8.000 Euro.
Hast du mal geguckt, wo es ist? Mal bei mobile.de oder so?
Der Staat
kannst du ja vielleicht wiederholen.
Der Staat ist dann sehr ausufernd, wenn er definiert, was Club-Eigentum ist und was nicht. 1983 wurden die Hells Angels hier in Hamburg verboten und da hat man auch Fotoalben beschlagnahmt.
Du, die haben die Toilette haben sie im Clubhaus auch rausgerissen, also die waren da gnadenlos.
Vereinseigentum.
So ist das.
Genau. Ja, wer weiß, was man da drin noch findet.
Ist alles möglich. Nicht, ne? Ja. Also ganz Unrecht haben sie nicht, aber es war natürlich nicht, es war einfach nur weg. Okay. Sie wollten einfach auf Null setzen.
Zurück zum Traffic. Da war ja Kadir Pallier nicht mit dabei, nehme ich mal an. Ne? Aber er wird davon erfahren haben, nehme ich an.
100%, ja. Ja. Klar. Im Nachhinein aber natürlich dann, ne? Nachdem das alles passiert ist, ich war dann eine Woche zu Hause, weil ich einfach nicht laufen konnte, ich hatte Schmerzen. Mhm. Und da 100%, das wurde ja kommuniziert, ich habe das später noch mitbekommen, es gab Rund-E-Mails, von wegen, man sollte Ismail Syrer, der war sehr lange im Krankenhaus, der hat einen krassen Schnitt durch die Hand gehabt. Ich glaube, der war noch teilweise ein bisschen taub. Der hat so, das sah heftig aus, der hat so Binden, also so Gummibänder von hier nach hier gezogen, dass es das irgendwie zusammenhält, damit das zusammenwächst, also ganz übel, hat auch mega lange Schmerzen gehabt, war ein paar Tage im Krankenhaus, da hieß es, bitte besuch den Bruder und so aufgrund der ganzen Geschichte.
Aber easy, das war easy.
Ismail Syrer.
Das war der gesagt hat, komm her,
ich fick dich euch. Ja, klar, das war halt die Strafe dann.
Ah, okay. Ich wollte es nur noch mal festhalten.
Selbst verursacht.
Der hat ins Messer vorher drüber nachdenken. Ich glaube, der hat Tahir ins Messer gegriffen und Tahir hat dann gezogen und das war dann die halbe Hand.
Vor Gericht hieß es, er hätte versucht, Syrer abzustechen, also seinen älteren Bruder Ismail Syrer abzustechen im Kopf oder so und dabei hat er das dann irgendwie
reingegriffen
und er hat dann gezogen und so in dieser krasse Schnitt. Ob es so war, weiß ich nicht. Ich habe es nicht mehr gesehen, weil ich lag selber auf dem Boden. Ja, und Kadir ist natürlich dann sofort unterrichtet worden. Der Sergeant at Arms Ibu war damals mit dran beteiligt. Der hat ein paar Leute K.O. geschlagen damals. Ich habe es noch mitbekommen. Und der wird natürlich sofort Rapport abgegeben haben. 100%, na klar. Mhm. Und war dann noch sofort Thema. Und ich bin eine Woche später noch aufgeschlagen im Clubhaus, also im Sahara. Das war unser Clubcafé. Und da war das auch Thema dann.
Ich glaube, man muss noch mal dazu sagen, also das gehört einfach zum Wesen von so Rockerclubs dazu. Wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann melden die sich untereinander dieses Vorkommnis, weil man einfach eine gewisse Reaktion des Staates befürchtet. Also man geht davon aus, dass der Staat dann irgendwas macht, dass vielleicht das SEK kommt, dann zu Hause einfliegt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Ich zum Glück habe noch nie einen SEK-Einsatz bei mir zu Hause erlebt. Das muss aber nicht schön sein. Nee. Und deswegen warnt man sich vor solchen Einsätzen. Und es gab dann diese Message, glaube ich, aufpassen.
Oder eine Bereitschaft auch, ne? Hey, es kommt was auf uns zu, wir hatten mal Streit mit der Großfamilie, seid alle bereit, achtet drauf, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, kann sein, ihr werdet aus dem Nichts angegriffen, habt Messer dabei oder was auch immer. Aber das waren wir sowieso immer so mit Messer bewaffnet, so die berühmten Fox-Messer, aber das sowas war auch dann gang und gäbe.
Was ist das für ein Leben, wenn man morgens aufsteht und weiß, man wird vielleicht in 2 Stunden abgestochen oder angegriffen oder vielleicht stirbt man auch bald, das ist
dann... Das ist ein Gangsterleben. Mhm. ganz klassisch.
Hat man da ständig Angst oder ist es so, dass man sich einfach abschottet und so eine Mauer um sich rumbaut?
Also Angst hatte, ich kann jetzt von mir nur sprechen, also ich hatte selber nie Angst. Mhm. Kann auch sein, dass ich ignorant war und naiv. So. Mir ist selber nie was passiert, weil ich immer der Meinung war und ich weiß es auch, ich bin immer ein sehr viel wehrfähiger Typ gewesen. Mhm. Ich hatte auch ein guter Hauer, aus der Sicht des Clubs und auch von mir aus selber, ich habe mich immer gut selber verteidigen können. Ich brauchte nie eine Gruppierung, mich irgendwie durchzusetzen oder mich zu wehren. Aber Angst hatte ich auch nie, dass mir irgendwas passiert. Das ist auch vielleicht Naivität oder Ignoranz gewesen oder so, aber durchaus hätte immer was passieren können. Ins Haus geschossen, was passiert ist, auf der Straße sind die da gestochen. Vom Clubhaus, Brandsalz fällt mir ins Gesicht, ist auch passiert, Molotow fliegt rüber, kann auf deinen Kopf knallen, dann bist du schnell mal eben dritten Grades oder tot, verbrannt oder tot oder sonstige Dinge, durchaus klar. Aber ich hatte nie Angst, das muss man schon sagen.
Aber trotzdem muss einen das doch irgendwie beeinflussen, oder?
Es ist kein lockeres Leben. Nee, du läufst halt wach durch die Gegend.
Ja.
Du läufst wach durch die Gegend, du hast immer Messer hier an der Seite und du läufst halt wach durch die Gegend, klar.
Im späteren Prozess hat ja einer deiner Ex-Brüder ausgesagt, dass du besonders eine Rache haben wolltest. Also Taye Özbek sollte Geld bezahlen, sollte irgendwie auf die Fresse kriegen, dass du derjenige gewesen bist, der jetzt eine Reaktion gefordert hat.
Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber wenn du es sagst, das ist natürlich gelogen gewesen, weil ich habe das sportlich damals genommen. Ich komme aus dem Nachtleben, ich habe auch vorher Nachtleben zu tun gehabt, vor dem Hells Angels.
Also was heißt ein Nachtleben?
Na, ich habe in der Tür gearbeitet, ich habe früher im Rotlicht war ich tätig. Mhm. Ich war immer irgendwie an der Straße, auf der Straße oder beziehungsweise hatte mit der Straße zu tun, hatte auch meinen Namen, ein gewisses Standing in meinem Umfeld. Für mich war das gehört dazu. Wenn du so ein Leben entscheidest, so ein Leben zu führen, musst du natürlich alle positiven, in Anführungsstrichen, und negativen Dinge mit akzeptieren. Ansonsten bist du da falsch. Und du musst halt immer damit rechnen, dass es immer Leute gibt, die einen kragen wollen. Und musst du dazu fähig sein, dich zu verteidigen. Und dass du natürlich auch mal was auf die Fresse kriegst, jetzt mal so einfach gesprochen, gehört auch dazu. So, und das habe ich an dem Abend, beziehungsweise ich habe einen Stich abbekommen, das gehörte dazu, habe ich gesagt, mein Gott, die haben auf die Fresse gekriegt, damals, und haben noch eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung, weil die wurden dann festgenommen. Also war ich vollkommen fein mit der Sache. Ja, ich bin kein rachsüchtiger Mensch.
Ja, und woher kam das dann? Also wer hat dann irgendwann gesagt, dass das Mensch so nicht auf uns sitzt?
Da muss man so ein bisschen weiterspinnen. Ich weiß jetzt nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, dass es dann später so eskaliert ist. Mhm. Also ein Punkt, es gab wahrscheinlich mehrere Ereignisse, die dann dazu geführt haben. Es gab ein Aufeinandertreffen mit Kadir Padis Bruder, das ist der Ersoy Padir. Ein relativ cholerischer, soziopathischer Charakter.
So ein Dicker, ja.
Chucky. Der hat am helllichen Tag...
Oder? Ist ja wie Chucky die Mörderpuppe.
Chucky die Mörderpuppe, weil er immer so rumgeschrien hat.
Entschuldigung, der hieß Chucky die Mörderpuppe?
Nein. Ja, ist Ableitung.
Meinetwegen, ja.
Der war so eine Ableitung davon, weil er halt immer versucht hat, seine ich glaube 1,50 oder so.
Ja.
Ist natürlich, bist du sehr begrenzt in deinen Fähigkeiten, nicht zu verteidigen und zu kämpfen. Das ist natürlich als ein Hühne oder jemand, der 1,90, 1,80 ist und kräftig ist natürlich. Und er versucht das immer so zu kompensieren und so ein bisschen den Psycho rausdringen zu lassen. Und darauf hat er sich dann eingeschossen. Dementsprechend hat auch am helllichten Tag auf Bandidos geschossen aus dem Auto und so. Also relativ.
Und Fender war das nicht?
Nee, er hat damals, 2005 hat er auf Red Devils geschossen.
Entschuldigung,
damals war er noch bei den Bandidos und am helllichten Tag hat er irgendwie Konkurrenten gesehen. Also ja. Red Devils sind Supporter der Hells Angels. Damals war Ersoy noch ein Bandido. Am helllichten Tag steigt er aus dem Auto und ballert durch die Gegend. Mhm, also,
genau.
Und das ist auch eine ganz neue Qualität auch für die Polizei gewesen. Mhm. Es gab immer mal Situationen, wo sich Rocker gegenseitig auf die Schnauze gehauen haben, aber dass einer aussteigt aus dem Auto und am helllichten Tag schießt.
So 15 Uhr oder so war das, 15
ja,
Uhr.
Ja. Wo andere Menschen natürlich auch beteiligt, also in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Also ganz kurz, Entschuldigung, Klaas, dann braucht ja nur eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeilaufen und da fliegen Querschläger durch die Gegend, dann ist da Feierabend.
Ja.
Also das hört sich jetzt alles so ein bisschen Dings, aber es ist natürlich, da ist der Spaß dann vorbei, also, muss man es klar sagen.
Und Chucky ist ja für den Fortgang der Geschichte nicht ganz unwichtig.
Es gab dann ein Aufeinandertreffen, wie gesagt, der Bruder, Ersoy Padir, war mit seiner Frau unterwegs auf der Residenzstraße, das ist in Reinickendorf, das ist so in der Nähe von unserem alten Clubhaus gewesen. Er wohnte da, das ist unser Kiez gewesen. Reinickendorf war Partyland, also Berlin Cityland. Und da ist er langgelaufen und da war ein Wettbüro, wo dann später auch der Mord stattgefunden hat, wo er der Junge erschossen wurde. Da haben sie verkehrt, die Jungs. Also er und seine Freunde und so waren da Wetten und Automatenspielen, Kartenspielen und so. Und da ist Ersoy Padir, ist dann da langgelaufen mit seiner Frau und seinem Kind, seinem Neugeborenen, und ist auf ihn getroffen. So, und damals, die kannten sich ja beide wussten voneinander, wer ist.
Mhm. Und was passiert war.
Was passiert war, und das stand natürlich im Raum in dem Augenblick. Und als er an ihm vorbeilaufen wollte, ist er zu ihm hingelaufen, und hat ihn angeguckt, irgendwas gesagt auf Türkisch und hat ihm vor die Füße gespuckt. Tayyip Özbek, dem Ersoy Padia. Und dementsprechend, das war so ein mega krasses Erlebnis, was dann halt unter anderem dazu geführt hat, dass er dann später getötet wurde.
Also die Psyche von Ersoy Padia zu verstehen. Der hat mal, also in den Akten stehen beispielsweise SMSen, die Ersoy Padia an seine Freundin schickt. Weil seine Freundin hat ein ganz schlimmes Vergehen begangen. Was hat sie gemacht? Sie ist mit der U-Bahn gefahren.
Was?
Ja, sie ist mit der U-Bahn gefahren, das ist kein Witz.
Warum darf sie nicht U-Bahn fahren?
Lass mich erzählen, unterbrich mich nicht. Dann schreibt er, hey du Dreck, hast du es immer noch nicht verstanden? Du bist die Frau von Ersoy Padia. Du bist die Frau eines Hells Angels. Die Frau eines Hells Angels fährt nicht mit der U-Bahn. Was sollen denn die Leute sagen? Das ist kein Witz. Daran merkt man, wie die so ticken oder wie
er. Wir finden es lustig, aber ja. In deren Kultur ist das natürlich mit null
witzig. Vor allem die Frauen dürften das nicht so witzig finden. Nee, oder? Natürlich
nicht. Nee, aber du durftest ja als Angel als Clubmitglied selber auch nicht Bahn fahren. Also das war jetzt für beide, das war relative Gleichberechtigung in dem Fall, ja, was ja relativ wenig vorkam, aber da war das halt, ja.
Aber daran merkt man natürlich, was die für ein Denken haben, wie immer richtig. Status. Und du musst immer, du bist das Alpha-Tier und deine Frau fährt nicht mit der U-Bahn. Ne?
Und dann kommt Tayyip Özbek und spuckt ihn da beim Spazierengehen vor die Füße.
Im also Beisein seiner Frau.
Im Beisein seiner Frau, richtig, genau. Ja. Das ist sozusagen doppelt.
Ja. Es gibt noch eine andere Geschichte, nachdem dies am Traffic passiert ist, hatte sich Tayyip Özbek bewaffnet mit einer Waffe und hat sich auch eine Schutzweste zugelegt, weil er damit gerechnet hat, dass eine Reaktion kommt von den Hells Angels. Und dann sind die Hells Angels mal an ihm vorbeigefahren und er hat einfach nur seine Waffe gezogen. Er hat seine Waffe gezeigt. So, das soll am 31. Oktober gewesen
vom,
sein.
Vom Dönerladen.
Genau, vom Irrmarkt, ne?
Genau, richtig. Richtig.
Genau. Der das zeigt ist auch seine
eine Provokation.
Ultimativ.
Ja, vor allen Dingen zeigt ihr, was wollt ihr? Kommt doch her, wenn ihr wollt. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Kommt, wenn ihr wollt.
Gibt's so. Auch TKÜs.
Und das ist natürlich eine extreme Schmach, wenn da irgendwie, ich glaube, es sind mehrere Autos.
Zwei Autos waren es dann.
Zwei Autos an ihm vorbeigefahren sind und sie steigen nicht aus und machen nichts. Mhm. Weil sie offenbar Angst davor haben, dass er die Waffe tatsächlich zieht und schießt. Mhm. So.
In ihrer Welt müssten sie eigentlich aussteigen und. Oder?
Ja, Tabula rasa.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber das war halt damals so.
Wärst du ausgestiegen?
Ob ich ausgestiegen bin? Mhm. Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Will ich auch heute gar nicht mehr mir Gedanken drüber machen, um ehrlich zu sein. Ich will mich mit solchen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen.
Aber was
kann
zählt sein, so ein Leben? Was zählt das eigene Leben? Wenn man in so einer Situation ist, man ist mit mehreren Leuten und man wird so provoziert. Also eigentlich gibt es da Verhaltenskodex nämlich an. Also man muss eigentlich raus und man muss den Typen überwältigen. In der Situation hat man da Angst um sein Leben oder hat man das nicht?
Nee. Also ich kann nur von mir sprechen, das ist ganz klar. Ja, ich kann nicht für alle reden. Wir hatten öfter mal so eine Situation, also jetzt nicht mit Knarre ziehen, aber wo es schon wusste, okay, da kommen jetzt Messer um die Ecke, da kannst du auch dran sterben. Also man stirbt jetzt nicht nur mit einer Kugel, man kann auch totgeschlagen und erstochen werden. Es gibt immer einen, der den ersten Schritt macht und dann entwickelt da kommt so eine Eigendynamik rein und dann steigen auf einmal alle raus, weil sie dann im Zugzwang sind. Mhm. Weil wenn sie da nicht aussteigen, ist Game Over, Karriere. Technisch Hells Angels da sein, dann ist vorbei, weil dann sind sie raus.
Schlappschwänze.
Genau, es gibt immer einen, der dann die Eier hat, in Anführungsstrichen, oder dann das Rücken, dann sagt, ich bin jetzt der Krasse, mache jetzt den Schritt und dann ziehen alle nach. Und in dem Fall hat es keiner gemacht, also gab es auch keinen, der den ersten Schritt gemacht hat, beziehungsweise nachziehen konnte. Und deswegen sind die dann alle von dann gefahren, also weggefahren, ich weiß es noch, ist relativ super, also gut beschrieben. Es gab nämlich dann noch eine Situation, weil Kadi war nämlich nicht da, der war irgendwie in Stuttgart mit seiner damaligen Affäre. Und hat dann einen Anruf bekommen.
Oder? Hallo. Dieser Hurensohn Tahir, wer ist dieser Tahir, dieser Hurensohn, ne?
Der macht immer noch Unschuld.
Ja, dieser Bastard von Residenzstraße, so. Schusssichere Weste takıyormuş, bilmem ne yapıyormuş.
Lan, onun anasını sikeyim ya. Kim benim hakkımda konuşuyor?
Expect'e takılıyormuş hep mi? Vesti mesti falan. Üstte silah var diyor. So, ben herkese şey yaparım falan.
Canki'ye ne oluyor? Anasını sikeceğim bu çocuğu. Haberin bile yok herhalde. Benim de o para var.
Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch irgendwie eine TKÜs mit drin. Sagt er, ich bin ein paar Tage, ich bin jetzt in Stuttgart oder so, ich bin bald zurück und dann klären wir das irgendwie oder ich setze mich damit auseinander. Und Kadi ist dann natürlich zurückgekommen, ihm wurde das erzählt, er ist völlig ausgerastet, weil es ist für ihn natürlich, meine Jungs, ich stehe aus wie ein Lappen, das fällt auch immer auf ihn zurück, das ist in unserem Kiez, der Junge und ich war jetzt nicht dabei, aber so habe ich das dann später erzählt bekommen. Und das war natürlich die nächste Qualität der Auseinandersetzung und der Eskalation, ja. Und da war dann, er soll auch auf Freunden gesagt haben, also nachdem das dann war, das kam noch on top, nach der Situation, die Klaas beschrieben hat, dass er dann auch im Kiez rumgesprochen hat, die Fotzen sind keine Männer, ich fick die, was denken die, wir sind Hells Angels, die sollen alle kommen und so und hat... Und der da kommt natürlich wieder auf ein, zwei Personen in seinem Umfeld, die das natürlich auch weitergetragen haben und zu der Eskalation beigetragen haben. Das muss man auch
gerade sagen. Genau, eins habe ich übrigens rausgesucht, weil die Polizei hat ja, nachdem der Vorfall in der Diskothek war, hat ja die Polizei angefangen, dann die Telefone natürlich abzuhören.
Ja, richtig.
Wir haben diese Telekommunikationsüberwachungsgespräche ganz gut uns durchgehört, weil wir die physisch vorliegen haben, um wie zu unserer eigenen Überraschung.
Aber sie haben nicht nach dem Disco-Vorfall angefangen, TKÜs zu schalten. Da ist noch gibt's noch eine Zwischenstufe, die wir auf jeden Fall nicht verschweigen
können. Ja, okay, aber jedenfalls gibt's diese TKÜs und wir haben ein bisschen drin rumgewühlt in den TKÜs und werden noch ein paar in unserer neuen Doku irgendwie da zitieren. Und in der einen TKÜ, da ruft jemand von Kadis Umfeld bei Kadi an und sagt irgendwie...
Redet die ganze Zeit über dich, also zu mischen über mich, auch über den Club und so. Ne, das sind die Angsthasen, ihr seid ja alle die Angsthasen, ihr versteckt euch nur unter Club, könnt euer Club schließen, wir. Macht lieber zu dir, geht nach Hause alle.
Wir sind Angsthasen?
Ja,
wie traut er sich das an?
Ich meine, mehr an 1:1 genau. Ansage.
Genau, mehr, also schwierig. Genau. Ich hätte es fast gesagt, perfekt hätte ich es nicht sagen können, aber so war es halt. Und das ist natürlich dann eine Situation, die dann auch Kadi in gewisse Zugzwacken bringt, weil er natürlich in seiner Außendarstellung und auch gerade in seinem Kiez sich nicht gefallen lassen kann und ich darf, weil dann ist er natürlich erstens morgen Geschichte und zweitens kratzt das natürlich auch an seinem Ego. Also man muss natürlich auch sagen, das ist durch ein übertriebenes Ego-Persönlichkeitsding bei ihm gewesen. Er hatte... Ich halte ihn auch für einen soziopathischen Übernarzissten, so aus meiner laienhaften Wahrnehmung, was so menschliche Züge angeht, oder psychologische Züge, die man hat. Ich weiß es nicht, es ist ein Selbstdarsteller, es gibt eine TKÜ, an die kann ich mich erinnern, die wurde vor Gericht dann vorgelesen, wo er einen Anruf tätigt, weil ihm das nicht, was nicht gepasst hat, weil ein irgendein aus...
Reutling. Haben wir auch.
Ah, super, okay, naja gut.
Der Gerd aus Reutling.
Ich beschreibe das kurz. Okay, ein Gerd aus Reutling wird dann angerufen.
Hat einen Fehler gemacht,
hat sich nicht abgemeldet, ein bisschen angemeldet und hat dann noch ein bisschen abfällig oder negativ über seinen Bruder und ihn gesprochen. Das ist an ihn herangetragen worden. Da hat er natürlich gleich einen Call gemacht, beziehungsweise ihn angerufen, weil, pass mal auf, was denkst du, wer du bist?
Hallo? Gerd? Hallo? Ja, hier ist Kadir, Hells Angels Kadir. Kennst du mich?
Servus. Ja, klar, natürlich.
Kennst du mich, wa?
Ja, ja, klar.
Ich hab gehört, du bist in Berlin.
Ich war in Berlin, Kadir. Bin schon wieder zurück.
Ach so, weil du warst gestern auf einer Veranstaltung von unserem Partnern.
Ja, ja, das war
von unseren Freunden, ja, ja.
Ja, ja, ja,
mit dem weil die haben mir da ein bisschen was erzählt, so, weißt du, was mir nicht so gefällt, muss ich ehrlich zugeben.
Warum haben die erzählt?
Ja, dass du da dich so ein bisschen über uns so und über die Namen von meinem leiblichen Bruder, der auch im Club ist, der heißt Chucky, der 4 Jahre für den Club gesessen hat, so ein bisschen abwertend,
gemerkt hast. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, Katja, das mache ich nicht. Du, mach ich
haben mir drei verschiedene Leute erzählt, verstehst du? Und wenn ihr dann in Berlin seid, würde ich schon gerne wissen, wenn ihr irgendwelche MCs, die ich an den Tisch rufe und die kommen müssen, weißt du, wenn ihr die besuchen geht, würde ich mich schon sehr freuen. Ja?
Kadir, das
war weil wenn du meinen Namen nicht kennst, egal wie komisch das anhört, du hast bestimmt mein iPhone, gib mal bei Google meinen Namen ein, dann weißt du, wer ich bin. Weißt du, was ich meine? Weil mich kennt eigentlich jeder.
Kadir, ich weiß, wer du bist. Wir kennen uns drauf und sehen. Also.
Nee, ich brauche nicht aufzupassen. Guck mal, du warst in meiner Stadt. Und wenn du die andere Clubs besuchst, dann weißt du für die Zukunft. Ich möchte wissen, welchen MC du hier besuchst. Oder Gruppierung, Gang, wie man es nennen mag. Und meinen Namen kennst du jetzt. Weil du immer vergessen hast.
Ich kenne dich gerade, alles ist gut. Okay.
Ja.
Das sagt schon. Ciao, ciao.
So ein Mensch ist er gewesen. Ja, und das ist noch so.
Der konnte aber nur gegoogelt werden, weil wir seit Jahren über den Berichte gemacht haben. Ich muss mal ehrlicherweise auch mal sagen.
Ja, deswegen hat er auch nur stattgefunden.
Deswegen hat er, weiß ich nicht, ob er nur deswegen stattgefunden hat, aber wie viele Kämpfe wir auch mit seinen Presseanwälten zwischenzeitlich ganz am Anfang mal hatten, bis er sich dann offenbar besonnen hat und gedacht hat, irgendwie, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn irgendwie auch wenn meine Taten, die ich da begehe, wenn die auch sozusagen in der Öffentlichkeit bekannt werden, damit sie sich rumsprechen.
Ja.
Weil die Taten hat er ja nicht für uns begangen. Oder,
nee, natürlich
nicht. Also alles, was er getan hat.
Aber er wusste, dass ihr darüber berichtet. So.
Klar, also, logisch. Also, ich glaube,
es gab ja auch mehrere Aufeinandertreffen mit euch und ihm. Ne?
Herr Pali, wir wollten mal fragen, wie es aus Ihrer Sicht heute Morgen gelaufen ist. Wussten Sie von der Razzia, Herr Pali?
Hey, ihr habt doch die Adresse von unserer Pressestelle, oder? Ihr kennt doch unser Treffen. Meldet euch bei dir, ihr habt mal.
Ja, bist du nicht, du Fotze.
Fick dich doch, lauf.
Wussten, dass deine Mutter heute den Arsch gefickt
hat? Die Kamera in den Schwanz, meine
Irgendwann hat das ja dann auch geduldet, dass wir darüber berichten. Am Anfang hieß es noch, wir dürfen sein Bildnis nicht mehr sozusagen verbreiten. Aber irgendwann hat das natürlich sein lassen, weil natürlich auch die Zahl der Taten immer mehr zunahm, die öffentliche Aufmerksamkeit zunahm. Die Bild hat dann auch darüber berichtet, in die BZ.
Ja.
Aber du wolltest noch was anderes erzählen zu dem, was dazwischen kam.
Genau, also...
Weil
ich bring mal Struktur rein.
Genau. Dafür bist du ja auch zuständig.
Aber man muss ja
aufpassen, irgendwie. Also wir haben das jetzt beleuchtet aus der Sicht von den Hells Angels und von den Bandidos. Und jetzt ist ja noch der nächste Player ist ja noch am Start. Und
die
das, ist ja
die,
das ist ja die Putzelei, genau.
Putzelei.
Der
Nein,
Staat.
Die Polizei. Also die Polizei spielt eine ganz besondere Rolle in diesem Fall und leider auch keine besonders gute. Denn die Polizei wusste vor dem Mord, dass Tahir Özbek ermordet werden soll. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass die Polizei schon vor einem Mord weiß, dass was passieren soll. Nämlich Ende Oktober, also ich glaube ungefähr 2 Wochen, nachdem diese Geschichte am Traffic passiert ist, gab es einen Vertrauensmann oder eine Vertrauensperson, VP sagt man, die meldet der Polizei, Kadir Padir will, dass Özbek stirbt. Es gibt einen Mordauftrag von Kadir Padir gegen Tahir Özbek. Das ist natürlich eine heftige Geschichte, ne, dass so ein V-Mann sowas sagt. So, die Polizei daraufhin setzt sich zusammen und stuft erstmal die Gefährdung von Tahir Özbek ein und sagt, der ist auf einer Skala von 1 bis 8, die Polizei hatte so verschiedene Stufen, ist er auf Punkt 2. Das heißt, mit einem Angriff muss unmittelbar gerechnet werden. Das heißt auch, die Polizei muss darauf reagieren. So.
Die hatten ja auch die TKÜs.
Genau. Die kommt später. Also,
du musst das schon aber
hallo, hallo. Ja, aber Ende Oktober stuft die Polizei die Gefährdung von Tahir Özbek als hoch ein. Stufe 2. Dann gibt es einen Hinweis darauf, dass Tahir Özbek ins Ausland geflüchtet ist. Gibt es einen weiteren Hinweis. Daraufhin stuft die Polizei die Gefährdung erstmal wieder runter. Was interessant ist, Tahir Özbek hat die Stadt nie verlassen. Die Polizei hat einfach diesem Vormann geglaubt. Die Polizei ist auch nie zu der Mutter von Tahir Özbek gefahren, hat mal überprüft.
Oder hat ihn angerufen.
Also die Polizei ganz hat simpel. In diesem Bereich einfach...
Dieser Vormann hat das erfunden, dass er ins Ausland
gegangen ist. Das wissen wir nicht. Ob das stimmt oder nicht. Tahir Özbek, das stimmt. Der ist wohl erst mal eine Zeit lang abgetaucht. Der ist auch in eine andere Wohnung gegangen. Vielleicht hat er sich tatsächlich erst mal... Vielleicht hat er sich erstmal verkrochen und war erstmal von der Straße weg. Möglicherweise hat dann sein Umfeld gedacht, der ist weg. Irgendein V-Mann hat das dann der Polizei gemeldet. Die Polizei stuft die Gefährdung runter. Allerdings kurz danach kriegt die Polizei weitere Hinweise, dass Tahir wieder in der Stadt ist. Die Polizei stuft die Gefährdung aber nicht hoch.
Weil ja diese abgehörten Telefonate, also die jetzt kommen.
Genau.
Hab schon aufgepasst. Die jetzt kommen, die hört ja die Polizei mit. Das heißt, die wissen, dass der ja da ist. Weil wenn der Ansagen macht vor dem Döner oder vor dem Wettbüro gegenüber Hells Angels Members von Kadirs Truppe, dann muss der ja in der Stadt sein. Der hat ja kein Hologramm geschickt oder so.
Er soll kommen, um für seine Leute heute so redet er ja, so. Oder deine AG-Fütze, ja, ich bin ausgeflippt, ja.
Ist ja auch ein leichtes gewesen, das zu überprüfen. Also muss man mit den Mitteln, die Möglichkeiten, die Polizei hat, wäre das ja ganz schnell, also ein simpler Anruf hätte das geklärt. Die Mutter anrufen, fragen vor Ort, die zu Hause klingeln, was auch immer. Das wäre einfach gewesen. Oder es war ja auch bekannt, dass er sich da in dem Expect-Bereich Irmark und so bewegt.
Der war nicht im Ausland. Der war hier.
Hat sich die Polizei denn mal nach ihm erkundigt?
Nein.
Die waren nie hier?
Nie, niemals. Die waren nie hier. Ich bin krank, ich bin immer zu Hause. Und abends auch. Der ist dann so, manchmal ist er auch bis 9 Uhr oder so, ne? Und dann hat er mir gesagt, ich gehe mal in meine Wohnung. Aber wie die gesagt haben, der war nicht aufzufinden.
Ehrlich gesagt, wir wissen es bis heute nicht, wie das genau zustande gekommen ist.
Das hat auch später das Gericht nie aufklären können. War es ein Kommunikationsfehler zwischen diesen einzelnen Dienststellen? Man muss nämlich wissen, diese VP, also diese V-Mann-Führung, übernimmt eine ganz bestimmte Dienststelle beim LKA, das LKA 6. Diese Sachbearbeitung, diese Rocker-Kriminalität macht das LKA 4. So, wie ist jetzt da die Kommunikation gelaufen? Das ist auch im Prozess nie wirklich rausgekommen. Die einen sagen, wir haben das gemeldet, die anderen sagen, wir haben es nicht anbekommen. Schlussendlich hat der Richter hinterher gesagt, es ist nicht auszuschließen, oder die Richter ist ja nicht nur einer, die Richter haben hinterher gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass Teile der Polizei, wir wissen nicht wer, aber dass Teile der Polizei das haben laufen lassen, dass man Tahir Özberg sozusagen als Köder benutzt hat, um die Hells Angels hinter Gitter zu bringen. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, aber die Richter haben es wirklich hinterher so in ihr Urteil geschrieben. So.
Aber wir sind da skeptisch, ja, kann man sagen. Also, wir kennen so ein paar über drei Ecken, diese Ermittlerstrukturen, und da sind jetzt nicht nur Pappnasen dabei, sondern da sind Leute dabei, die wirklich sehr engagiert ihren Job machen.
Ja, absolut, absolut. Also,
er war für uns nicht erreichbar. Ist im Ausland, so lautete ein Hinweis, den wir hatten. Er hat sich ins Ausland abgesetzt nach diesem Vorkommnis am Traffic. Und es stellt sich jetzt in den Ermittlungen retrograd der Mordkommission raus, dass das tatsächlich so war. Und wir hatten keinen Hinweis, zu welchem Zeitpunkt er sich wieder in der Stadt aufhielt.
Also die Polizei hat ja offiziell auch hinterher gesagt, dass Tahir Özberg angeblich verreist gewesen sei. Das haben sie ja ganz lange gesagt. Ja. Das klingt für mich so, als hätten die das erfunden, ehrlich gesagt.
Obwohl da schon klar war für die Beamten im Hintergrund, dass das nicht richtig ist. Mhm. Das wurde dann auch kurz, wurde das auch kommuniziert. Der Steyhoff macht, kann man da keinen Vorwurf machen, dass dem wird zugearbeitet. Klar, der ist jetzt nicht ermittelnder Beamte, sondern der ist das mehr so das
Leiter,
der hat ganz andere Dinge zu tun, der gibt es noch weit, hofft, dass dem vernünftig zugearbeitet wird. Aber das weiß man durch Aussagen in dem Verfahren, die ermittelnden Beamten und die damit zu tun hatten, wussten, oh, scheiße, das ist nicht richtig. Die Aussage ist nicht, stimmt nicht mit dem überein, was wir ermittelt haben. Und das war dann auch der Fixpunkt, wo man sagt, ey, was ist hier los?
Also ich habe ja neulich mit einem ermittelnden Beamten gesprochen, der dabei war, also der auch ganz nah dran war, den wir auch interviewt haben, und der sagt, ich habe erst nach der Tat erfahren, dass Tahir tatsächlich da war. Also ne, ich bin immer davon ausgegangen, dass Tahir nicht in Deutschland ist. So, das ist schwer nachzuvollziehen, weil Teilen des LKAs, mit denen auch der Ermittler ganz eng zusammenarbeitet, wussten, dass er da war. Da fragt man sich, ist das eine Kommunikationspanne? Ist das bewusst so gemacht worden? Hat da irgendeiner die Information zurückgehalten? Was auf jeden Fall gewesen ist, ist 5 Tage vor der Tat kriegt die Polizei bei TKÜs mit, dass Kadir in der Stadt ist, dass Kadir sauer ist und dass Tahir in der Stadt ist und dass Tahir weiter provoziert.
Vor allem so, kommst du? Er sagt, nee, ich komm so. Ich sag, gut, ich sag dir. Und dann machst du zu mir, komm mal bitte mit. Ich bin so gegangen, so um die Ecke, und danach standen so seine Freundin da. Also schickt dich Kadir hier hin? Ja? Ich sag zu ihm, wie schickt dich Kadir hier hin? Ich guck ihn so an. Er sagt zu mir, bist du sein Hund und so? Ich sag, was laberst du? Danach so ging's los. Danach hat Ausdrücke gesagt, die ganze Zeit.
Über mich.
Über mich, über alle. Über ganz Club.
Und diese TKÜ, also dieses Telefongespräch, ist ja so ein Misch aus Deutsch und Türkisch. So. Die wurde am selben Tag von der Dolmetscherin übersetzt. Und die Dolmetscherin hat noch der Sachbearbeiterin Zettel hingelegt.
Ja, richtig.
Und hat auch noch im LKA noch mal angerufen und gesagt, das müssen Sie sich unbedingt angucken. Mhm.
Hat sie offiziell vor Gericht noch mal gesagt, genau. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Gut, dass du
sagst. Da muss was gemacht werden. Da die Situation eskaliert. So. Gleichzeitig LKA 4 macht die Sachbearbeitung dieses Falls. Gleichzeitig hatte das LKA 6 auch Zugriff auf diese TKÜs gehabt. Und ein Polizist der sogenannten Rockerstreife hört auch diese TKÜs und ruft dann tatsächlich an im LKA 4 und sagt, ey, habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen? So, 5 Tage vor der Tat. Und die haben dann doch nichts gemacht. Also man hätte theoretisch Tahir Özberg irgendwie warnen können. Die Frage ist nur, der war natürlich gewarnt, man hätte eine Gefährdeansprache bei den Hells Angels machen können. Man hätte zu den Hells Angels hinfahren können und sagen, hey,
Wir wissen,
was wir wissen, wir haben, ne, wir haben gehört, ihr wollt was machen, Situation eskaliert, lasst es bleiben, wenn dem was passiert, sind wir die Ersten, die euch abholen.
Und das gab es ganz oft.
Auch für die Rückversicherung für die Polizei wäre richtig, es sinnvoll gewesen,
um sich auch safe zu machen.
Wer schreibt, der bleibt. Genau, und die, wir haben darauf hingewiesen, dass, und zwar an beide Seiten, wahrscheinlich auch an Tahir Özbek. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, klar. Aber in der Zeit, als es dann sozusagen dahin kulminierte.
Aber Thomas, ganz kurz, entschuldigen Sie, das sind doch Routineabläufe. Also es sind ja Polizisten, die machen diesen Job ja nicht seit gestern. Das sind ja Fachprofis. Das heißt, ich habe ja einen Routinenablauf. Steht eine Gefährdung im Raum, suche ich den Gefährder und den Gefährdeten, mache eine Ansprache, pass auf, Sie sind gefährdet, passen Sie auf. Ich gehe zum Gefährder und sage, pass mal auf, wir haben dich auf der Uhr, wenn was los ist, sind wir bei dir 1, 2, 3. Das sind doch für mich, für mein Verständnis, normale professionelle Abläufe, die nach einem gewissen Schema laufen.
Absolut, aber natürlich gibt es in so einer Behörde, ich weiß gar nicht, wie viele, 17.000 Mann oder was die jetzt sind, da gibt es natürlich immer Leute, die, sagen wir mal, so mäßig interessiert sind am Fortgang des Geschehens, weißt du? Du hast den einen oder anderen Sachbearbeiterin oder auch die Sachbearbeiterin, was es ja in diesem Falle war, die wir jetzt namentlich mal nicht erwähnen wollen, von der wir immer hören, dass die sehr akkurat, sehr fleißig, sehr engagiert, Überstunden geknüppelt ohne Ende, so. Dass das bei ihr sozusagen versickerte oder dass da die Kommunikation nicht weiterlief, ja, das ist dann eben in dem Falle dann auch so passiert. Ja.
Aber wie ging es denn
dann weiter? Wir werden es ja am Tisch nicht klären.
Nee, natürlich nicht, aber man kann ja so mal drüber sprechen, was für Wahrnehmung hat, weil das sind ja Dinge, die wirklich stattgefunden haben. Ne? Und zu Klaas würde ich sagen, was dem Ganzen noch on top kommt, was Klaas gerade gesagt hat, ist, sie haben live mitgehört. Was man den Leuten erklären muss, was man einfach wissen muss, es gibt zwei Arten von Telefonüberwachung. TKÜs im professionellen Jargon, Telefonüberwachung, sagt ja jedem was. Es gibt einmal eine Aufnahme, also es gibt Überwachung, die wird aufgenommen, dann wird sie angehört, dann wird sie ausgewertet. Dann werden Berichte geschrieben, so habe ich es gelernt im Gericht, priorisiert, Wichtigkeit, bla bla bla. Und dann gibt es einmal für die Schwere des Vorwurfs oder wenn wirklich Gefahr im Vollzug ist, eine Live-Schaltung. Das heißt, es gibt einen Beamten, der wird auserkoren, so wurde ich habe es gelernt im Gericht, der kriegt dann, du bist zuständig, der kriegt einen Kopfhörer. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, Ein- oder Ausgang vom Telefon und ruft auf diese Nummer, die überwacht wird, schaltet sich sofort einer an. Und hört live mit. Mhm. Und das war in dem Fall, das hat man auch ganz geklärt, war in dem Fall so. Das heißt, diese ganzen Telefonate, von denen Klaas gesprochen hat, wurden live mitgehört. Also man hätte live schreiben, einfach weiterreichen. Also es ist, man hätte sagen können im Nachhinein, hey, man hat es aufgeschrieben, 3-4 Tage lag es, dann wurde es outgewertet und bis dann diese Behördendinge, wie du schon sagst, Thomas, bis es dann irgendwo ankommt, ist Zeitfang, der Junge ist gestorben, man konnte es nicht bewerten. Aber das was noch der ganze, der Sahne, oder wie sind immer so schön, die Sahne aufs Häubchen gemacht hat, wo ich gesagt habe, ey, was ist hier los, war die Live-Schaltung. Das heißt, man war immer am Puls der Zeit, was das Thema angeht.
Wussten übrigens, die Hells Angels eigentlich, dass überwacht wurden?
Also man ist pauschal immer davon ausgegangen.
Also dann gab es aber trotzdem...
Das wissen wir ganz genau, weil wir die TKÜs ja haben. Und dann siehst du siehst an den TKÜs, dass da immer weniger gesprochen wird. Also umso näher...
Ja, merkt man das, ja?
Ja, klar. Also zum Schluss, also deine TK�s haben wir ja auch.
Ja.
Ich war immer da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber
warum nicht?
Da kommt vielleicht im Film auch irgendwie was vor. Mhm. Also mir fallen da bestimmt TKÜs ein, zum Beispiel die, als es um die Freundin und die Ehefrau von Kalia Padia geht. Aber da müssen wir das.
Oh, Gott, die Situation.
Ja, das müssen wir jetzt ja nicht besprechen. Das können wir später besprechen.
So unangenehm gewesen.
Ich bin hier doch mal aus hier. Wem bist du? Ich komme dann auch dahin dann.
Alles klar, gut, okay.
Bis gleich, Bruder.
Tschüss. Tschüss.
Ja, Digga. Was machst du, Bruder? Ich komme ins Café. Ja, okay, gut. Bis gleich, Digga. Ich mach's hier. Okay.
Man merkt an diesen TKÜs, dass sich die Hells Angels einfach ganz oft einfach nur verabredet haben. Also, Digga, wo bist du? Ich bin da und da. Komm vorbei.
Weil
ihr doch wusstet,
dass sie abhören. Also, das erste nochmal für Leute, die das nicht wissen, auch für Außenstehende. Du kriegst am Anfang, das ist wahrscheinlich kurz runtergefallen vorhin, als ich erklärt habe, wie das so ist in den Strukturen. Du kriegst von Anfang an so mit der Muttermilch, in Anführungsstrichen, eingetrichtert, keine Telefonate bei den Meetings. Wenn du irgendwelche Dinger drehst, kein Telefon am Mann, nie in geschlossenen Räumen, versuchen immer nur face to face, also maximal 4, also 6 Augen, ja. Am besten immer nur ein Zweiergespräch. Das kriegst du eingetrichtert. Und du gehst immer automatisch davon aus, dass du überwacht wirst. Also wir sind davon immer ausgegangen. Visuelle und Audioüberwachung findet überall statt, wo Räume sind. Und wir werden automatisch geortet, Ping-SMS, also dieses berühmten Stealth-SMS.
Davon gibt es ohne Ende.
Ohne Ende im Verfahren, ich glaube 300.000 gefühlt. Ja. Und
bei dir auch.
Und dementsprechend, ja klar, logisch, ich war ja auch einer der Verdächtigen.
Also dich gesucht haben, genau.
Ja, natürlich, klar.
Erklären wir auch später.
Aber
es wird immer spannender.
Deswegen ist natürlich das Verhalten auch limitiert in der Kommunikation nach außen. Mhm. Und ich habe mich selbst noch gewundert, da erinnere ich mich noch an eine Situation vom Richter, da gab es eine Situation, da hat mich einer von den Jungs angerufen, da saß ich am Adenauerplatz im Steakhouse, im Blockhaus, mit meiner damaligen Bekannten und einem Supporter. Und da war die ganze Tat schon passiert, da ruft er mich an, ey, hast du gesehen, Dicker? Die haben das Video veröffentlicht. Da sieht man gar keinen von unseren Jungs. Und ich hänge am Telefon. Ich sage, das hast du jetzt nicht am Telefon gesagt. Ich so, ja, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Ja, ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Ich sage, okay, alles klar. Und dann war vorher, haben wir noch kurz Bülent thematisiert, weil ich hatte in dem Augenblick gesehen, ich habe der war in Ungnade gefallener Vizepräsident. Das ist eine andere Geschichte, aber den hatte ich in dem Augenblick gesehen und habe ihn darüber informiert. Ja, okay, alles klar. Dann, okay, tschüss. Also ich, und habe ich auch vor Gericht gesagt, ich sage, wie kann man nur so dumm sein und in dem Augenblick mit dieser Brisanz das am Telefon thematisieren.
Ja, aber ja. Der Führungskopf Kadir Padi hat ja offensichtlich auch am Telefon drüber gesprochen, oder?
Anscheinend schon.
Also ihr habt doch also, die Konversation, aus der du
wir haben zitieren. Konversation
von Kadir Padi. Kadir redet da relativ wenig, aber der andere erzählt ihm natürlich alles. Der andere erzählt ihm, dass Tahir in der Stadt ist, dass Tahir sagt, ihr seid alles Angsthasen, Tahir sagt, ihr könnt den Club zumachen und so. Das ist alles
aber drauf. Kadir redet, als Kadir da unten in Stuttgart ist, da reagiert er ja auch so aggressiv. Und sagt irgendwie, was will der Hurensohn? Ich ficke seine Mutter.
Wir haben den doch schon mal gefickt und so.
Ich ficke seine Mutter schon so oft gefickt und so.
Genau.
Da konnte er
vielleicht nicht ansehen. Da rastet er ja richtig aus. Also.
Könnt ihr noch mal zusammenfassen, was da sozusagen alles auf der Uhr ist, bevor es zu dem Mord kommt? Also wer ist beteiligt? Wer weiß davon? Und wie ist die Gemengelage?
Wir haben ja mehrere Parteien am Tisch. Wir haben drei Parteien am Tisch. Wir haben einmal Kadir Padia und Kasras Gang, die Hells Angels am Tisch. Wir haben Tahir und seine Jungs, der hat ja auch Freunde am Tisch. Und wir haben die Polizei, sprich das LKA irgendwie am Tisch. So, wir haben eine Diskothek, in der das Blut von Hells Angels geflossen ist. Und dafür muss es Rache geben. Und wir haben noch jemand, sozusagen den großen Unbekannten im Hintergrund. Das ist eine VP, eine Vertrauensperson der Polizei.
Genau. Den Namen kann man hier sagen, weil der steht auch in den Gerichtsakten drin. Das Gericht hat festgestellt, wer es ist. Der Mann heißt Dennis Witt. Eine ganz, ganz ominöse Figur. Kasra, wie würdest du ihn einschätzen?
Also,
ich würde sagen, mit allen Abwässern gewaschen.
Ja, genau. Also wirklich, also wenn man wirklich, also persönlich, furchtbare Persönlichkeit, ganz, ich halte ihn auch für nicht gesund, wirklich. Ne? Und ganz üble Persönlichkeit, also ein Hetzer, hat wirklich statt Sachen, die er Möglichkeiten hatte gehabt, irgendwie Sachen zu klären, zu beschwichtigen, hat das befeuert. Also ein ganz, ganz bösartiger Charakter, der man, glaube ich, also ich kann jedem nur raten, der ihn kennt, einen großen Bogen, um diese Person zu machen, weil diese Person bringt nur Verwüstung und Stress und Ärger mit sich.
Es gibt ja das Gerücht, dass Sie die Polizei darüber informiert haben, dass Tahir getötet werden soll. Was können Sie dazu sagen?
Egal, was mit diesem Prozess zu tun hat, egal was, ich werde mich zu gar nichts äußern. Zu gar keinem. Und das Ding ist, mir ist scheißegal, was die Leute über mich denken, was die Leute über mich quatschen. Das geht bei mir da rein und da raus.
Man muss einfach zusammenfassen. Das ist ein Polizeispitzel, der redet mit der Polizei. Der ist aber gleichzeitig mit dem Opfer Tahir Özbek befreundet. Und gleichzeitig ist ein ganz wichtiger Kontaktmann der Hells Angels. Also der erzählt bei der Polizei, dass die Hells Angels Tahir Özbek töten wollen. Der geht zu Tahir Özbek und redet mit Tahir Özbek über die Hells Angels. Und er geht zu den Hells Angels und redet mit den Hells Angels über Tahir Özbek. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen, dass
er bei euch im Club war. Ich war dabei, ne? Bei einigen Dingen, die er mitgebracht hat. Also ich saß im Café, da gab es eine Situation im Café Sahara. Ich hatte mein Bein hochgelegt. Ich konnte lange nicht laufen. Das hatte ich 4, 5, 6 Wochen hingezogen, war aber nach 2, 3 Wochen schon im Café. Und er ist dann auf einmal aufgetaucht. Also er war ganz lange nicht präsent. Ich bin ja jeden Tag im Club gewesen. Und er war ganz lange nicht da und ist dann nach dieser Geschichte auf einmal aufgetaucht. So, dann war dann auf einmal da, hintereinander, immer ein paar Tage kam er dann und hat immer sich ganz bestimmte Figuren rausgesucht. Also die aus dem inneren Kreis, gerade so Ibrahim Karatek, der Sergeant at Arms damals, und Kadir Padir. Dann hat sich die immer gepickt und hat mit denen gesprochen. Hat so abseits gestellt, aber trotzdem, man konnte es trotzdem hören. Und es ging immer um Tahir sagt das, ihr seid Wichser, er fickt euch, ihr seid Fotzen, kommt doch alle. Und hat so von wegen nach dem Motto, er hat gehetzt und hat negativ berichtet, was er von sich gibt. Also das Negative. Und somit die Stimmung noch mal angeheizt. Und die Leute natürlich auf den Trigger gebracht, okay, jetzt, na, wir müssen jetzt, und was, das denkt er, wer der ist und so. Und dasselbe hat er dann bei, das weiß man heute, was Klaas gesagt hat, bei dem späteren Opfer Tai Özbek dann auch gemacht. Die reden über, die wollen nicht ficken, bla bla. Und daher dann auch später hat er sich eine Knarre organisiert, eine Waffe organisiert, Schutzweste, das kam man nicht von ungefähr. Das kam ja dann durch die ganzen Geschehnisse, die dann passiert sind.
Und sein ganzes Wissen hat er auch der Polizei erzählt.
Genau, genau.
Also
das Problem bei so einer VP ist, also grundsätzlich finde ich natürlich aus meiner journalistischen und Bürgersicht, finde ich eine VP immer gut, weil er unterstützt ja den Rechtsstaat, er unterstützt die Polizei, er hilft sozusagen unser Gemeinwesen im besten Falle sicherer zu machen. Sollte. Bei der VP ist es irgendwie schwierig gewesen, weil er eben ganz oft ja so seine eigene Suppe gekocht hat. Klaas hat ja auch mal über ihn einen Film gemacht. Es ist aber trotzdem eben wichtig, auch einzuordnen für den Fortgang des Geschehens, dass wir das alles damals nicht wussten. Also auch, dass der VP ist, wussten wir natürlich nicht. Sondern in den Akten findet sich immer nur eine VP. Da heißt es dann immer, gegenüber der Staatsanwaltschaft wurde das sozusagen vereinbart, dass diese Person vertrauensvoll mit der Polizei zusammenarbeiten darf. Straffreiheit wird da nicht zugesichert, nee, aber sozusagen die Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft.
Anonymität bis zu einem gewissen Maß.
Also wir wussten nicht, dass der VP ist. Wir wussten erst sozusagen dann im Fortgang lange nach dem Mord und während des Prozesses.
Darüber reden wir ja in der nächsten Folge auf jeden Fall. Mhm. Aber was wir jetzt nochmal klären müssen, ist, wie kam es dann zu dem Mord? Wie war das, der Tag selbst? Mhm. Also wusste man da vorher, was da Sache ist? Oder ist man ins Vereinsheim gekommen und wir gehen da mal los? Wie war das?
Gut, dass Sie mich das fragen. Ich habe den Tag noch so gut in Erinnerung, weil ich ihn auch so oft durchgespielt habe. Ich bin an dem Tag, ich weiß nicht, ob das ein Freitag oder Samstag war, es war auf jeden Fall ein Wochenende, bin ich ganz normal, es gab Anwesenheitspflicht im Club, also im Sahara, Gerichtsstraße, Wedding. Bin dorthin, so gegen 19 Uhr, dort rein, es war voll, alle waren da, näheres Umfeld, Supporter, Prospekte, Hangaround, Member. Wir hatten noch Besuch aus Dänemark, der Gorm damals. Ja, saßen da zusammen, großer Auflauf, dann hieß es von Kadir, alle Prospekte und Hangarounds und alles Umfeld raus, die Member wollen was besprechen. Dann sind alle raus, ist so ein relativ längerer, also wie so ein schlauchartiger Barbereich, mit ganz vielen Stühlen. Wir haben uns dann in eine lange Runde gesetzt, so länglich, saßen dann da, der Gorm war auch da. Und da wurden halt Sachen besprochen. Also Club-Business. Was für E-Mails es gab, was für neue Veranstaltungen anstehen, was für Probleme es jetzt mit der Polizei gibt, wie man jetzt gewisse Dinge handelt, Clubverbote, Rauswürfe, so Daily-Business. Nichts Weltbewegendes, nichts Kriminelles im Sinne, sondern einfach nur klassisches Daily-Business für Club-Angelegenheiten. Das wurde dann übersetzt von Kadim damals, auch ein Member aus dem inneren Kreis von uns, der den Gorm dann das auf Englisch übersetzt hat. Dann bin ich raus, weil ich habe damals ein bisschen viel Shisha geraucht und bin rüber zu einem Nachbarcafé und habe mir eine Shisha bestellt. Und das hat aber ein bisschen länger gedauert. Dann sollte er mir die dann rüberbringen. Ich bin dann wieder zurück und in dem Augenblick, als ich das waren ungefähr 10 Minuten, als ich von der Shisha-Bar zurückgekommen bin, war ein reger Aufruhr. Die Situation hat sich aufgelöst, es gab kein Meeting mehr. Wenn ich es noch gut erinnere, hat Kadi gesagt, ey, fahrt mal ins Expect und guckt, ob Tai da ist. Das haben wir dann auch gemacht. So gut wie gar nicht hinterfragt. Einer hat hinterfragt, da kam eine Antwort auf Türkisch. Ich verstehe kein Türkisch, ich habe es nicht verstanden. Die Leute sind los, so wie es man kannte und auch gewohnt war. Ist dorthin gefahren, sind dort ausgestiegen, hingelaufen. Da gab es eine kleine Versammlung vorne, da waren schon ein paar Leute, es waren ja mehrere Leute. Ich bin mit einem Auto hingefahren, wo 3-4 Leute drin saßen, ausgestiegen, rübergelaufen zum Café an die Seite. Das ist so eine kleine Seitenstraße, ich glaube Haus Otter, oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall die daran an, das ist so eine Eckstraße, also so eine Einmündung, bisschen quer in die Straße rein. Da hat einer noch gesagt, ich glaube der Murat war das auch ein Member, guckt rein, ob er da ist, macht nicht unnötig Stress. Dann sind wir rein, ich habe mir eine Kapuze übergezogen, in den Laden reingelaufen und dann wurde auch schon geschossen, ein paar Sekunden später. Also es ging relativ schnell.
Was da noch passiert ist, haben wir in der nächsten Episode. Ich würde sagen, an dieser Stelle stoppen wir die Aufnahme.